Ich bin gerne im Wald, weil da bin ich frei. Da klappe ich einfach meinen Gehörschutz runter und dann ist Ruhe. Und dann bin ich einfach für mich selber und die Arbeit entspannt dann auch.
Landschaft Bayern. Der Podcast mit Menschen, die Bayern bewegen.
Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus. Ich klopfe jetzt mal auf Holz. Ich hoffe, dass wir beide hier im Gespräch von Hölzchen auf Stöckchen kommen, dass wir uns nicht wie die Axt im Walde aufführen und wir den Wald trotz und wegen lauter Bäumen auch sehen. Ihr ahnt wahrscheinlich schon ein bisschen, um was es heute gehen wird. Und ich habe mir dafür auch eine absolute Fachfrau eingeladen hier an den Tisch. Eine zweite Person als Gast wäre auch noch dabei gewesen. Es gehen Grüße raus an Franklin Gratzer, der leider spontan verhindert war. Tut uns leid, aber jetzt machen wir in geballter Frauenpower weiter. Ich bin Heike Zeller und hier schon mal der Hinweis an die, die uns nur zuhören auf den Podcast. Portalen der Welt. Ihr könnt uns auch anschauen auf YouTube auf dem Kanal Landschaft Bayern, denn es gibt hier auch was zu sehen. Unsere Gäste bringen auch immer Gegenstände mit, die ihren Beruf repräsentieren. So, jetzt komme ich zu dir. Wer bist du? Was machst du? Und was hast du uns hier mitgebracht?
Ich bin die Antonia Hegele. Ich habe eine Lehre zur Forstwirtin gemacht, bin jetzt Forstwirtschaftsmeisterin und arbeite bei den Bayerischen Staatsforsten am Forstbetrieb Zusmershausen. Ich habe euch eine Messkluppe mitgebracht, mit der können wir die Stärke, also den Durchmesser von einem Baum bestimmen bis 50 cm. Für stärkere Bäume gibt es größere Kluppen. Mhm. Als zweiten Gegenstand habe ich ein Forstmaßband mitgebracht. Das kann man ausziehen bis auf 15 Meter und wenn ich auf 15 Meter draußen stehe, ziehe ich an und es rollt sich selber auf und ist wieder bei mir und ich kann es für die nächste Fixlänge einhängen.
Finde ich witzig. Das schaut so ein bisschen so aus wie diese Meterbänder, die man so von den Bundesjugendspielen kennt. Und das andere schaut aus wie so eine Klemme, die man irgendwo dran macht, oder? Wenn man auch was heben muss sozusagen.
Genau, das sind die zwei Klubschenkel und die spannt man quasi an den Baum.
Und wenn du jetzt sagst 50 cm Durchmesser, wie alt ist ein Baum, wenn er 50 cm Durchmesser hat?
Also bei einer Fichte wird es schon ziemlich 50 Jahre sein, würde ich jetzt sagen.
Also kann man das...
Bei uns in Bayern sind die Fichten eigentlich ziemlich wuchskräftig und ein Zentimeter schafft sie. Vielleicht knapp im Jahr, vielleicht ist sie auch schon ein bisschen älter. Mhm. Genau.
Finde ich schon super, wenn du sagst wuchskräftig, das finde ich schon so ein tolles Wort. Wir haben im Vorgespräch auch schon lauter tolle Wörter gehört. Ich habe mal ein bisschen was mitgeschrieben, auch für den Beruf. Du hast jetzt schon gesagt, du bist Forstwirtin. Es gibt ja noch Försterin, es gibt Waldbauer, wir haben noch gehabt Holzknecht, Holzmacher, Holzhauer... Waldarbeiter. Antonia, klär uns auf.
In Bayern gibt es verschiedene Regionen, zum Beispiel in der Labau, das ist bei Ruhpolding, sagen sie alle, sie sind Holzknecht. Mhm. Bei uns daheim sagt man eher mal Holzhauer oder Holzarbeiter oder Waldarbeiter. Und die genaue Berufsbezeichnung ist Waldarbeiter oder Forstwirt. Und ein Forstwirt macht eine 3-jährige Lehre und ist dann Geselle. Und Förster studiert quasi und macht ein ganz normales Studium.
Jetzt weiß ich von deinem Werdegang, dass du ja nicht nur Forstwirt-Gesellin bist, sondern?
Ich habe dann 3 Jahre Berufserfahrung gesammelt und habe mich dann weiter qualifiziert zur Forstwirtschaftsmeisterin. Die erste in Bayern.
Yes, das haben wir noch gar nicht gewusst. Super. Wann warst du da fertig?
2021 im Januar hat die Ausbildung gestartet in Lohr am Main und war dann im September, Oktober fertig.
Was hast du dann gemacht?
Ich war durchgehend eigentlich beschäftigt bei den Bayerischen Staatsforsten und war dann weiterhin noch als Forstwirtin beschäftigt, weil noch keine Meisterstelle frei war. Und jetzt mittlerweile, seit letztes Jahr, habe ich eine Meisterstelle bekommen bei mir am Forstbetrieb zu Hause und bin jetzt Forstwirtschaftsmeisterin in der Einsatzleitung. Das kann man nochmal differenzieren eben. Bei den Bayerischen Staatsforsten ist es so, man kann sich entweder für den Schwerpunkt Ausbildung entscheiden oder eben für den Schwerpunkt Einsatzleitung. In der Einsatzleitung leitet man alle Einsätze in der Holzernte mit den externen Unternehmern. Und wenn man sich für die Ausbildung entscheidet, dann bekommt man jedes Jahr 3 neue Lehrlinge dazu und bildet neue Forstwirte aus.
Okay, also wenn ich dann Meisterin bin, dann kann ich mich für entweder den Ausbildungszweig, also ich bilde selber aus, entscheiden. Genau. Oder dann eben, ich mache forstliche Arbeit weiter, sozusagen. Genau. Mhm. Was braucht man denn für Voraussetzungen, um Forstwirtin zu werden?
man sollte ziemlich gerne in der Natur draußen sein, weil man ist wirklich jeden Tag draußen und man sollte körperlich fit sein. Vielleicht nicht zu zimperlich, weil man stößt sich schon das ein oder andere Mal an und gibt einen blauen Fleck. Oder im Sommer Mückenplage letztes Jahr, sage ich da nur. Wer ein Problem mit Insekten hat, wäre von Vorteil, wenn man das nicht hat und nicht so zimperlich ist.
Sind das ganz gute Voraussetzungen dafür? Wir haben jetzt schon die verschiedenen Fachrichtungen gehabt. Wir haben die verschiedenen auch Möglichkeiten gehabt. Ich glaube, einen Techniker gibt es auch noch dazu, oder?
Genau, die Technikerausbildung kann man schon nach einem Berufserfahrungsjahr machen. Und die Technikerausbildung dauert 2 Jahre. In der Technikerausbildung ist auch der Jagdschein dabei. Also den muss man da mitmachen. Den muss man jetzt zum Beispiel in der Lehre noch nicht machen. Und als Forstwirtschaftsmeister muss man auch nicht machen. Aber als Förster und als Techniker muss man den Jagdschein mitmachen.
Interessant. Und dann gibt es auch den Forstmaschinenführer, habe ich gelesen.
Genau, Forstmaschinenführer. Ist man in Bayern einfach, wenn man eine Maschine fahren kann und sich das zutraut. In andere Bundesländer gibt es da spezielle Schulungen und eben nochmal wie so eine Ausbildung. Also von Berlin weiß ich das, da waren wir in der Lehre mal auf Exkursion und die haben da eben ihren Stützpunkt und haben auch einen Simulator, wo man wirklich explizit 1 Jahr oder so lernt, wie man die Forstmaschine richtig führt.
Jetzt weiß ich nur so auch von Landwirten, die halt auch einen Wald dabei haben. Das ist ja oft der Fall, dass zu einem Hof auch ein gewisser Waldanteil gehört. Die machen dann auch irgendwelche Kurse zum Beispiel. Ich habe dann nochmal nachgeschaut, Motorsägenkurse, Rückewagenkurse, Seilwindenkurse. Gibt es da noch andere Sachen und wer macht das?
Also die Kurse, zum Beispiel der Motorsägenkurs, ist vorgeschrieben von der Berufsgenossenschaft, dass man quasi in seinem eigenen Wald sicher arbeiten kann. Den kann man an der Bayerischen Waldbauernschule mitmachen oder eben den bieten auch die einzelnen örtlichen Forstbetriebsgemeinschaften an. Die Waldbauernschule macht auch andere Kurse, mal einen Seilwindenkurs oder einen Rückewagenkurs oder vielleicht auch einen Seilklettertechnikkurs. Das kann man alles freiwillig machen. Einfach, dass man das sichere Arbeiten hat und sich sicherer fühlt und das richtig macht.
Also zur eigenen Fortbildung und Sicherheit dann.
Genau.
Jetzt hast du ja noch eine ganz außergewöhnliche Station gehabt in deiner Laufbahn bisher. Magst du darüber auch noch was erzählen?
Ja, ich war 2 Jahre die Repräsentantin für die bayerischen Waldbesitzer und die bayerischen Wälder. Das heißt, ich war bayerische Waldkönigin. Also das war wirklich eine Erfahrung, weil so als Normalo kommt man nicht auf den Empfang der bayerischen Landwirtschaftsministerin zum Waldabendessen zum Beispiel. Ich war quasi beim Ministerpräsident Söder, war das im Keller in diesem Kuppelsaal. Mhm. Da waren quasi die großen Waldbesitzer und der Ausschuss des Bayerischen Waldbesitzerverbands geladen. Und gab es ein tolles Abendessen mit 3-Gänge-Menü. Sehr interessant. Und das, oder auch der Landtagsempfang bei der Ilse Aigner erlebt man sonst auch nicht.
Also man kommt dann in ganz neue Bereiche, die man sonst als Forstwirtin nicht gesehen hätte wahrscheinlich. Super. Wie schaut denn ein typischer Tag bei dir aus?
Also ein typischer Tag als Forstwirt, zum Beispiel in der Wintersaison, ist die Hauptarbeit Holzernte. Das heißt quasi, wir schneiden Bäume um, damit der Markt Holz bekommt zum Verkauf. Da gibt es keine Menge, wo man machen muss, sondern man macht einfach so, dass man sicher arbeiten kann und sich selber nicht gefährdet. Im Frühjahr zum Beispiel geht es dann ins Pflanzen über, was wir im Winter gefällt haben, forscht man jetzt wieder auf. Und im Sommer, Herbst zu, geht es in die Jugendpflege. Das heißt, das sind die Bäume so groß wie wir selber. Und wir stellen die frei, dass jeder Baum quasi 4 Quadratmeter hat. Also immer alle 2 Meter ein Baum.
Das heißt, man kann sich neben den Baum legen, dann ist es auch der Abstand sozusagen.
Genau. Und im Herbst haben wir dann noch ein bisschen Besonderheit. Da bereiten wir die Drückjagdböcke vor. Das heißt, bei uns sind im Winter viele Jagden angesetzt und dass die Jagdeinrichtungen eben kontrolliert sind, müssen wir die reparieren und neue bauen, neue aufstellen, vielleicht ein bisschen Gebüsch wegschneiden, damit die Schussschneisen frei sind.
Heißt es jetzt Hochsitze oder was heißt das?
Man kann sagen Kanzeln, das ist eine geschlossene, also wie ein Häusle. Ein Drückjagdbock ist eher offen und man steht drauf, man muss nicht sitzen, sodass man das Wild dann verfolgen kann.
Ah, noch nie gehört. Echt spannend. Und wenn du jetzt sagst, als Forstwirtin, hat dann dein Alltag als Auszubildende auch schon so ausgeschaut?
Als Auszubildende ist es ähnlich. Man trifft sich in der Früh am Forstbetrieb mit dem Meister. Der entscheidet dann je nach Wetter, was man macht. Also in der Lehre macht man nicht jeden Tag das Gleiche, weil man soll ja alles durchlaufen. Und dann fährt man mit dem und seinen Kollegen raus und geht eben auch ins Holz.
Cool, dann war das jetzt der Tag so als Forstwirtin und als Auszubildende vorher. Aber gibt es da in der Ausbildung auch noch Berufsschule oder wo geht's ihr da hin? Wie läuft das ab?
Am Anfang von der Lehre, das sind quasi die ersten 3 Wochen, fährt man als Südbayer 3 Wochen in die Laubau und lernt eben die verschiedenen Motorsägentechniken und den Umgang mit der Motorsäge. Das ist quasi wie der Kurs an der Waldbauernschule, der 2-tägige Motorsägenkurs ist bei uns dann 3 Wochen, wo man einfach so das Know-how als Forstwirt lernt. Oder halt schon mal so den Einstieg eben, dass man schon mal die grundlegenden Sachen hat.
Mhm. Und geht man dann immer wieder für Wochen dann in die Schule?
Blockschule hat man dann in Neuenburg vorm Wald. Das sind im ersten Lehrjahr 12 Wochen, immer 2 oder 3 Wochen am Stück. Im zweiten und dritten Lehrjahr dann nochmal jeweils 10 Wochen. Das ist für alle Forstwirte gleich eine Berufsschule, wo Blockunterricht macht.
Super. Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet. Fangen wir an. Harvester oder Motorsäge?
Motorsäge.
Elsbeere oder Douglasie?
Douglasie.
Mhm. Forst oder Büro?
Forst.
Rotte oder Einzeleinsatz?
Rotte.
Waldbaden oder Waldspaziergang?
Waldspaziergang.
Sehr schön. Jetzt hast du vorher dich total schnell für die Douglasie entschieden. Ich hätte gedacht, du nimmst die Elsbeere.
Nein, ich habe die Douglasie genommen, weil aktuell ist Fichte unser Brotbaum und die Fichte ist Nadelbaum. Und die ist viel mehr einsetzbar, eben weil sie leicht ist und gute Eigenschaften hat für als Bauholz. Und das hoffen wir, dass die Douglasie irgendwann auch kann, dass die Douglasie auch als Bauholz richtig eingesetzt werden kann. Bei der Elsbeere ist das vielleicht eher schwierig, weil es ist ein Laubbaum. Laubbaum verästelt sich viel mehr und gibt nicht unbedingt einen geraden Stamm und braucht zudem auch viel Platz zum einzelnen Überleben.
Mhm. Das finde ich jetzt spannend, weil also ich von außen höre halt nur immer, wir müssen den Wald umbauen, auch zu anderen Arten aufgrund vom Klimawandel. Und dann kommen diese ganzen Arten, die ich halt noch nie gehört habe. So, also da habe ich noch andere auch noch gefunden. Hainbuche, Winterlinde, okay, ist jetzt nicht so weit weg. Pflaumeiche, das fand ich auch noch cool. Oder Orientbuche.
Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir nicht nur auf einen Baum setzen, weil eben die Fichte ist jetzt als Monokultur pflanzt. Und man sieht ja, Monokulturen sind anfällig gegen Borkenkäfer, Wind etc. Und wir sollten jetzt auch nicht nur allein die Douglasie anpflanzen, sondern das einfach mischen mit Tannen, Lärchen. Lärche finde ich auch einen ziemlich wichtigen Baum bei uns. Der ist heimisch und ist auch relativ trockenheitsresistent. Dass einfach die Mischung da ist, wenn eine Baumart ausfällt, dass man wieder noch andere Baumarten auf der Fläche hat. So die Devise ist 10 Baumarten auf der Fläche, damit wenn eine ausfällt, noch 9 andere da sind. Wenn man jetzt selber 1 Hektar Wald hat, das ist keine große Fläche, da kann man halt selber sich seinen Wald so gestalten, wie man möchte. Bei Laubbäumen ist es immer so, man soll Laubbäume in sich selber pflanzen, weil sich die dann selber reinigen, also die Äste wegfallen. Und bei Nadelhölzern, da kann man dann auch mal die Wertastung anwenden, wo man dann eben menschlich hilft, dass die Äste weg sind und der Baum in die Dicke ohne Äste wächst.
Mhm. Ich hatte auch noch das Wort Rotte benutzt. Das hast du mir im Vorgespräch schon beigebracht. Was ist das? Das müssen unseren Zuschauern und Zuhörern auch nochmal erklären.
Also es ist nicht die Wildschweinrotte, sondern es sind die Kollegen damit gemeint. Man ist immer zu dritt oder zu viert unterwegs. Das heißt, wenn ein Unfall passiert, bleibt einer beim Verletzten, einer fährt zum Rettungstreffpunkt und wenn im besten Fall ist man dann zu viert, bleiben 2 beim Verletzten.
Das heißt, also wenn ich jetzt auch Einzeleinsatz gesagt habe, gibt es sowas überhaupt, dass ihr alleine rausgeht?
Ja, das gibt's, wenn eben die Rottenkollegen krank sind, Elternzeit, Urlaub, dann muss derjenige, der alleine da ist, halt eine leichte Arbeit machen. Pflanzen kann man immer alleine oder ein bisschen ausmähen oder Borkenkäfer suchen, auch ganz wichtig.
Aber halt nicht gerade unbedingt dann Bäume umschneiden.
Genau, ja. Keine Motorsägenarbeit.
Ich habe mir noch gedacht, so der Wald ist ja auf der einen Seite irgendwie immer auch so ein bisschen verklärt. Irgendwie so im Wald passieren die tollen Sachen, die Märchen sind auch im Wald und so weiter. Und auf der anderen Seite ist es auch wieder so, dass viele Leute gar nicht so mehr so den Bezug haben zum Wald. Wie siehst denn du das zurzeit?
Also ich fand die Corona-Zeit ziemlich krass. Es sind viel, viel mehr Leute in den Wald gegangen, als man sonst erwartet hat.
Wir reden ja hier auch viel über Berufe und ich finde mal einen Punkt wichtig und lese ich auch immer wieder, dass Leute, auch wenn sie einen Beruf wählen, schauen, was für einen Sinn bringt da einem. Was für eine Zukunftsgewandtheit auch. Was kannst du da für deinen Beruf sagen?
Also ich sehe in meinem Beruf einfach, was ich selber geschafft habe. Entweder beim Holzmachen, wie viel Kubik habe ich am Tag gemacht oder wie viele Bäume habe ich umgeschnitten. Oder beim Pflanzen, wie viele Pflanzen habe ich am Tag wieder neu gesetzt. Wie viele Bäume wachsen wieder in die Zukunft. Ich gestalte den Wald, so wie ihn ich mir jetzt vorstelle und hoffe, dass er eben gesund und vital in die Zukunft wachsen kann und nachhaltig eben weiter bewirtschaftet werden kann für unsere nächsten Generationen.
Das finde ich total spannend, wenn man auch immer über Enkeltauglichkeit redet und Nachhaltigkeit. Im Wald sieht man das voll. Ist auch das ganze Thema CO2-Speicher bei euch ein Thema? Ist es in eurer Arbeit, spielt es überhaupt eine Rolle, über so Sachen nachzudenken?
Ja klar, weil das Holz nimmt ja das CO2 auf. Wenn wir den Baum wachsen lassen, nimmt er mehr auf. Aber irgendwann wächst der Baum nicht mehr und steht rum. Und dann muss ich ja wieder Platz für Neues machen. Also ich nutze dann den Baum, der wird dann verbaut, das CO2 bleibt ja gespeichert. Das, was nicht als Bauholz endet, endet ja dann vielleicht in der Verpackung oder im Brennholzsortiment. Das setzt sich zwar wieder frei, aber das ist im Verhältnis wenig. Und dafür kommt ja wieder ein neuer Baum, der wo wieder mehr CO2 aufnehmen kann.
War mir noch gar nicht bewusst, dass es so einen Zeitpunkt gibt, an dem der Baum nicht mehr wächst, wo man sagen kann, so jetzt ist gut.
Ja, er wächst nicht mehr, aber halt nicht mehr in der Relation, dass er krasse Zuwächse macht.
Ist es dann bei jeder Baumart und vielleicht auch nach Standort unterschiedlich, wann das der Fall ist?
Genau, oder das ist unterschiedlich nach Baumart und auch nach Standort. Mhm. Im Gebirge wachsen Bäume zum Beispiel generell langsamer. Jetzt bei uns im Mittelschwaben extrem gute Böden, extrem gutes Wetter oder noch relativ gute Wasserversorgung. Da kann so eine Fichte schon mal schneller wachsen.
Mhm. Spannend, für was man dann die Bäume verschiedentlich hernehmen kann. Also Richtung Möbel, Richtung Brennholz und die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten. Jetzt haben wir vorher auch noch von den neuen Arten gesprochen, die wir jetzt auch brauchen aufgrund des Klimawandels. Wie verändert sich das dann in Bezug darauf auch, wie man die verwenden kann?
Das kommt immer darauf an, wie der Markt ist und wie die Nachfrage ist. Aber vielleicht muss auch unsere Forschung und Entwicklung weiterdenken, was wir dann zum Beispiel aus dem vielen Laubholz machen können. Weil aktuell verwenden wir die Fichte im Bauholz. Laubholz ist tendenziell immer schwerer als Nadelholz. Und das ist ja auch eher fürs Bauen dann schwieriger.
Und das heißt, dann verknüpfen sich eigentlich so ein ganz traditioneller Beruf, wie wir vorher schon gehabt haben, dann mit so ganz modernen Themen eigentlich,
genau,
oder?
Würde ich jetzt auch so sagen, ja.
Echt spannend. Ich habe noch ein Stichwort hier auch, das ich auch so als moderne Entwicklung ansehe. Ich habe den Eindruck, wenn ich auch so lese, es gibt immer mehr Leute, denen Wald gehört, aber die eigentlich gar nicht wissen, was sie mit dem wirklich anfangen sollen, weil sie vielleicht gar nicht mehr in der Landwirtschaft selber sind oder was. Die haben das geerbt und es sind ganz viele Menschen, die eben selber nicht Forstwirtin sind oder irgendwas, aber Wald besitzen.
Da wäre es denen sehr zu empfehlen, dass sie sich eben Hilfe holen, das bieten die Waldbesitzervereinigungen an, die Forstbetriebsgemeinschaften. Es gibt im Internet diesen Försterfinder, da kann man quasi im Internet schauen, welcher Förster für mich zuständig ist und dann kann man sich an den wenden und der berät einen dann und die Forstbetriebsgemeinschaft oder die Waldbesitzervereinigung hilft einem zum Beispiel einen Unternehmer zu finden oder jemand, der für einen das Holz dann umschneidet oder auch wieder neu anpflanzt.
Das heißt, dann seid ihr als Forstwirtinnen und Forstwirte auch wieder total gefragt von solchen Leuten, oder?
Ja, ich würde schon sagen, ja.
Super. Kommen Leute eher aus so traditionellen Umfeldern zu dem Beruf? Also das halt, dass man sagt, die ganze Familie war schon irgendwie Forstwirtin, Forstwirt, Holzknecht, was auch immer. Oder dann welche, die so Natur- und Umweltschutz im Kopf haben und sagen, hey, ich möchte da was im Wald machen.
Also ich kann es jetzt von mir aus sagen, wir haben selber eine Landwirtschaft gehabt. Mein Opa hat selber Waldbesitz gehabt. Aber es war nicht so, dass quasi ich viel im Wald dabei war. Ich war mal ein bisschen zum Messen dabei, aber ich habe noch nie vor meiner Lehre quasi eine Motorsäge in der Hand gehabt. Und mein Opa hat die Landwirtschaft auch schon vorher aufgegeben. Also ich war 10 und der hat es aufgegeben und dann hatte ich ja auch nichts mehr damit zu tun. Und zum Beispiel jetzt unsere neuen Lehrlinge, irgendwie sind sie schon ein bisschen verbunden mit Landwirtschaft, Forstwirtschaft. Jeder hat ein bisschen so einen Brennholzhandel daheim oder ja, fährt ein bisschen Bulldog beim Nachbar.
Das ist der Bezug dann immer schon da. Mhm. Gibt es denn auch Punkte, die dich stören an deinem Beruf?
Ja, also besonders stören mich besserwissende und uneinsichtige Waldbesucher.
Mhm. Also das heißt, Leute, die da rumlaufen, die reden dann dich doof an oder was?
Genau, also was uns einfällt, hier quasi den ganzen Wald niederzuschlagen zum Beispiel, was ja gar nicht stimmt, weil wir machen keine Kahlschläge. Wir entnehmen einen Baum, damit sich der andere Baum besser entwickeln kann und stabiler werden kann.
Das heißt, dann musst du argumentieren mit denen.
Ja, genau. Und dann sind wir immer die Baummörder.
Okay, dann diskutierst du mit den Leuten darum. Aber ich meine, eigentlich habt ihr ja voll die gesellschaftliche Aufgabe oder Funktion ja auch.
Genau, wir bewirtschaften unseren Wald nachhaltig. Das heißt quasi, wir ernten nicht mehr, was auch nachwächst. Und unser Wald bietet so viele verschiedene Funktionen über die Lawinenschutzfunktion, über die Lärmschutzfunktion, über die Erholungsfunktion.
Und dann ja auch letztendlich, wo man doch immer sagt, auch grüne Lunge oder sowas über den Wald.
Also der Emissionsschutz ist ja quasi, wenn der Wald zwischen der Autobahn und der Stadt ist zum Beispiel. Dann fängt er ja quasi schon die schlechte Luft auf und speichert das CO2. Und im Wald ist das Klima auch ganz anders. In einem geschlossenen Wald ist es immer kühler und schattiger, wie jetzt zum Beispiel in der Stadt. In der Stadt kommt direkt die Sonne rein und es ist immer heiß und stickig.
Ist das dann auch der Grund, warum du auch gerne im Wald bist?
Ja, ich bin gerne im Wald, weil eben da bin ich frei. Ich habe keine 1000 Leute um mich rum. Also für mich ist das zum Beispiel heute schon Horror gewesen, da nach München reinzufahren. Überall Leute, überall Autos. Und im Wald, da klappe ich einfach meinen Gehörschutz runter und dann ist Ruhe. Dann habe ich nichts mehr, dann höre ich nichts mehr und dann bin ich einfach für mich selber. Und die Arbeit entspannt dann auch. Das ist dann, wenn man heimkommt oder so und alle wieder auf einen einquasseln, das ist dann schon wieder Stress im Prinzip.
Ja, cool, das finde ich doch mal einen guten Ansatz, dass die Arbeit entspannt. Ich habe noch Sätze vervollständigen für dich als kleines Spiel. Ich fange an mit, mein lustigstes Erlebnis in der Ausbildung war.
Also meine Ausbildung erlebe ich eigentlich nur mit positiven Rückblicke. Besonders toll sind auch immer die Berufsschulabende gewesen, weil wir haben Blockbeschulung, das heißt, man ist 2-3 Wochen in der Schule und ja, man ist eben jeden Abend, man muss ja nicht alles immer lernen, man kann auch jeden Abend mal ein bisschen Gaudi machen. Oder auch die überbetriebliche Ausbildung ist auch am Stützpunkt in der Laubau bei uns gewesen und da ist man eigentlich immer die geschlossene Gruppe und man kann sich am Abend zusammensetzen und einfach den Abend ausklingen lassen.
Schön. Was war dein peinlichstes Erlebnis während der Ausbildung?
Also, da ich noch nie vor meiner Ausbildung eine Motorsäge gestartet habe oder noch nie mit einer Motorsäge gearbeitet habe, war es für mich dann ziemlich peinlich, dass ich am Anfang von der Lehre die Kraft nicht hatte und die Motorsäge nicht angebracht habe. Sollte mir eigentlich nicht peinlich sein, weil man lernt, man geht ja dafür in die Ausbildung und lernt das, aber damals war es mir sehr peinlich. Mhm.
Forstwirtschaft ist für Quereinsteiger.
Forstwirtschaft kann man als Quereinsteiger machen. Man muss quasi 5 Jahre lang nachweisen, dass man im Forst gearbeitet hat. Dann kann man auch die Abschlussprüfung quasi nochmal machen. Aber man kann auch einfach, wenn man jetzt selber einen eigenen Wald hat und einem die Arbeit Freude macht, kann man auch einfach als Forstwirt arbeiten, ja.
Mhm. Forstwirtschaft eignet sich für alle die,
die gerne in der Natur sind und auch sehen wollen, was sie am Tag geschafft haben.
Der Grund für eine Ausbildung in der Forstwirtschaft ist?
Ich entscheide, welcher Baum in die Zukunft wachsen darf und ich hoffe, dass der mal so schön wird, dass meine Nachfolger davon ein wertvolles Holz ernten können.
Cool. Wo kann ich mich denn informieren, wenn ich Forstwirtin werden möchte?
Du kannst dich informieren bei der Bayerischen Waldbauernschule oder bei verschiedenen Ausbildungsbetrieben, zum Beispiel bei der Bayerischen Staatsforsten, das ist Bayerns größter Ausbildungsbetrieb, oder auch bei Großprivatwald. Fucker, Stadt Augsburg, Fürstwallerstein, Forstbetriebsgemeinschaft oder eine Waldbesitzervereinigung, die können dir auch Tipps über die Ausbildung geben. Oder dann eben gleich in der Berufsschule Neuenburg vorm Wald. Man kann auch noch ein Praktikum machen, das kann man an jedem bayerischen Staatsforstbetrieb, wo ausbildet, machen. Oder man kann auch zum Privaten gehen und da ein Praktikum machen. Bei uns zum Beispiel ist man eine Woche mit den Lehrlingen unterwegs und die machen verschiedene Arbeiten, also man kriegt einen guten Einblick in das Berufsfeld.
Vielen Dank, Antonia. Vielen Dank für die Einblicke, die du uns jetzt gegeben hast. Ich lerne immer unglaublich viel dazu. Denke dann auch mal, ach, der Beruf wäre doch vielleicht auch was für mich. Jetzt in dem Fall Forstwirtin, warum nicht? Und wenn es euch draußen da genauso geht, wenn auch ihr sagt, Mensch, da haben wir jetzt in euren Wald so toll hineingerufen, da soll es auch so zurückschallen, Ja, überlegt doch mal, ob es eine Möglichkeit für euch wäre, Forstwirtin oder Forstwirt zu werden. Informiert euch, wir packen auch noch Infos in die Shownotes. Auf der Website vom Ministerium könnt ihr auch was finden oder könnt auch Leuten unseren Podcast weiterleiten, wo ihr denkt, na, vielleicht wäre das auch für die was. Naturmenschen, die gerne draußen arbeiten, körperlich arbeiten, was auch immer. Wir verabschieden uns und sagen noch liebe Grüße aus dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus.
Landschaft Bayern, der Podcast. Eine Produktion des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus.